Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da sind wir wieder mit dem frischen Podcast vom Update. Heute am 16. September. Wir lotsen euch themenmäßig wie gewohnt durch den Tag und kommen heute natürlich nicht vorbei am Klimakonzept der CDU. Das haben die heute vorgestellt und das wird auch Zeit, denn am Freitag will die GroKo ja ihr Klimapaket beschließen. Die Union will keine Steuer auf CO2, sondern einen Emissionshandel. Das ist an sich eine gute Idee, sagt Brigitte Knopp vom Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin. Und dann kommt das Aber.
Das Problem bei dem Vorschlag der Union ist, dass es noch viel zu unkonkret ist. Es wird von Mindest- und Höchstpreis geredet, aber es wird eben nicht genau gesagt, zum Beispiel, wo der Höchstpreis liegen soll.
Und wo es konkreter hätte werden können und müssen, das erklärt sie euch im Interview. Weiteres Thema, Abitur. Es gibt nämlich mehr Schülerinnen und Schüler, die ein 1er-Abi machen. So, und bevor ihr jetzt alle yeah schreit, es gibt einen Dämpfer von Matthias Jaroch vom Deutschen Hochschulverband.
Oftmals fehlt es in Grundkenntnissen der Mathematik. Es gibt auch Schwierigkeiten beim Textverständnis in der Rechtschreibung. Und insofern stellt sich die Frage natürlich, welche Aussagekraft das Abitur heute noch hat.
Das merken die Hochschulen offenbar eben bei den Erstsemestern. Ja, Defizite in der Bildung. Und deswegen sieht der Matthias Jaroch dieses 1er-Abi auch kritisch, weil er eben glaubt, dass die Qualität von dem, was man so lernt an der Schule nachgelassen hat. Ob das alles so stimmt, so absolut, wir gucken uns das an und natürlich auch die Zahlen dazu. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Am Freitag wird geliefert und bis dahin muss es fertig sein, das Klimapaket, denn am Freitag will die GroKo genau das verabschieden. Gerade hat die CDU sich ja schwer getan, ja, sich beim Klimaschutz entschieden zu positionieren. Heute hat die CDU dann ihr Konzept für mehr Klimaschutz vorgestellt und unser Korrespondent Stefan Detjen aus dem Hauptstadtstudio kann uns sagen, was drin steht. Stefan, ein Preis auf CO2, darüber ist ja schon viel diskutiert worden und genau das will die Union jetzt auch. Wie sieht denn der Plan da aus?
Ja, die CDU setzt auf einen sogenannten Zertifikatehandel. Das ist das Modell, das die Union befürwortet. Es gibt ja zwei Modelle, die da in der Diskussion stehen. Das eine ist eine Besteuerung, vorgeschlagen von der SPD und auch schon eingearbeitet in den vorliegenden Gesetzentwurf von Umweltministerin Schulze. Aber die Union setzt im Grunde auf einen marktwirtschaftlichen Mechanismus. Das heißt, der Staat soll Zertifikate ausgeben, in denen er dann selber Emissionsmengen festlegt. Damit hat der Staat es dann selber in der Hand zu regulieren, wie viel emittiert werden darf. Daraus bildet sich ein Preis für Verschmutzungsrechte und die können gehandelt werden. Also mit den Kräften des Marktes will die Union, das ist das Konzept, einen effektiven Klimaschutz, eine Reduzierung der CO2-Emissionen bewirken.
Was sieht das Konzept sonst noch vor? Was sind sonst noch wesentliche oder zentrale Punkte? Was sagst du?
Das ist ein ganz breites Bündel von Maßnahmen. Da geht es nach der Überschrift der Union, nach dem, was wir da immer wieder hören, was auch bei der Pressekonferenz heute Mittag in den Mittelpunkt gestellt wurde, darum, Innovation zu fördern, klimafreundliche Innovation. Auch da setzt die Union auf die Grundvorstellung, dass sich Klimaschutz und Wirtschaftsförderung, wirtschaftliche Belebung kombinieren lassen, dass sich das die Hand geben kann, also dass klimafreundliche Industrien gestärkt werden, dass die Elektromobilität gestärkt wird, aber dass insbesondere auch Privatpersonen durch staatliche Anreize dazu motiviert werden sollen, zum Beispiel in energetische Gebäudesanierung zu investieren.
Gerade die Union pocht ja jetzt eben so auf diese schwarze Null, also keine Neuverschuldung. Wie geht das zusammen mit dem Klimaschutz? Weil der muss finanziert werden, umsonst gibt's ihn nicht.
Nee, umsonst gibt's den nicht. Und das haben wir heute auch gefragt, haben Kollegen bei der Pressekonferenz gefragt, wie soll das alles finanziert werden, was kostet das? Da konnte dann der Experte der Union, der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Andreas Jung, der das Konzept, das CDU-Konzept auch abgestimmt hat mit den fraktionsinternen Kollegen von der CSU. Also da konnte der auch keine Antwort drauf geben und hat ganz offen gesagt, also das können wir im Augenblick nicht sagen. Das muss dann auch die Regierung entscheiden. Unionsintern war umstritten. Da gab es unterschiedliche Stimmen, wie deutlich man da auf der schwarzen Null, also auf dem Grundsatz keine Erhöhung der Neuverschuldung, beharren soll. Man will das tun. Das sieht man als Markenzeichen der christdemokratischen, christsozialen Politik an. Die Union verspricht, beides lässt sich kombinieren, Milliardenausgaben für den Klimaschutz und die Einhaltung der schwarzen Null des ausgeglichenen Haushalts.
Dann lass uns trotzdem noch am Ende mal ein bisschen einen Ausblick versuchen auf den Freitag. Also Union und SPD müssen sich da eben einigen auf ein gemeinsames Klimapaket. Was glaubst du, was von dem, was die CDU jetzt vorgestellt hat heute, wird dann am Ende noch mit drin sein?
Ich will da jetzt gar nicht so viel spekulieren. Wir werden ein sehr umfangreiches Gesetz erleben. Die Einigung, die dann stattfindet, ist ja die Einigung des Kabinetts. Wir kennen da einen groben Zeitplan. Am Vormittag will der Kabinettsausschuss, die unmittelbar beteiligten Minister, das Klimakabinett zusammenkommen. Dann Mittag, früher Nachmittag, das gesamte Kabinett. Da muss dieser Gesetzentwurf dann in einer außerordentlichen Folge von Kabinettssitzungen beschlossen werden. Wir hören, das werden um die 200 oder mehr als 200 Seiten eines Gesetzentwurfs, also wir werden da erstmal auch eine ganze Zeit lang zu lesen haben, bis wir das alles durchgearbeitet haben, was da auf den Tisch gelegt werden soll. Und dann, dieses Ziel hat die Union heute, hat die CDU heute nochmal gesteckt, will man auch auf die anderen Parteien zugehen. Man spricht vom Ziel eines nationalen Klimakonsenses, in den man jedenfalls auch die Grünen und die FDP mit einbinden will. Ich glaube, das ist jedenfalls zunächst mal ein richtiges Ziel, dass man versucht, das parteiübergreifend zu gestalten, denn da geht es ja wirklich um einen Prozess, der über Jahrzehnte, über politische Generationen hinweg geht, und der kann nur gelingen, wenn man da einen möglichst großen politischen Konsens herstellt.
Stefan Dietjen über das Klimakonzept der Union, das heute vorgestellt worden ist. Und jetzt holen wir uns eine Einschätzung dazu, und zwar von Brigitte Knopf vom Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin. Frau Knopf, die Union will einen Preis auf CO2 einführen, allerdings nicht in Form einer Steuer, sondern eben durch einen sogenannten Emissionshandel, und zwar beim Verkehr und bei Gebäuden. Was sagen Sie, ist das sinnvoll?
Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, dem CO2 einen Preis zu geben, weil bisher dürfen wir sozusagen alle die Atmosphäre umsonst nutzen und die Schäden von dem Klimawandel trägt dann die Allgemeinheit. Von daher ist es auf jeden Fall wichtig, dass CO2 einen Preis bekommt. Und ob das über eine Steuer geht oder über einen Emissionshandel, ist letzten Endes egal. Beides gibt dem CO2 einen Preis. Das Problem bei dem Vorschlag der Union ist, dass es noch viel zu unkonkret ist. Es wird von Mindest- und Höchstpreis geredet, aber da fehlen ganz viele Eckpunkte. Es wird eben nicht genau gesagt, zum Beispiel, wo der Höchstpreis liegen soll.
Was sind weitere Eckpunkte? Wo sagen Sie, was fehlt noch?
Ja, es wird nicht ganz klar, wann eingestiegen wird in diesen Emissionshandel. Also soll das jetzt sofort kommen oder was schätzt die Union, wie lange das dauert bis zum Aufbau? Das andere ist, dann braucht es den Einstiegspreis, wie ich gesagt habe, oder einen Einstiegsrahmen mit Mindest- und Höchstpreis. Und dann müsste man auch wissen, wohin soll das Ganze denn gehen? Wo wollen wir denn 2030 sein mit dem Preis? Und das wäre eine ganz wichtige Information eben auch für Investoren, damit die sich darauf einstellen können, wo soll die Reise hingehen? Und alle diese Eckpunkte, die man dafür eigentlich bräuchte, die fehlen halt in diesem Papier der Union.
Die CDU vertraut beim Klimaschutz ja vor allem bei der Reduzierung der CO2-Emissionen stark eben auf die Kräfte des Marktes. Ist das der richtige Weg oder müsste da eigentlich noch mehr laufen über staatliche Regulierung?
Na, ehrlich gesagt sehe ich gar nicht, dass bei der CDU das alles auf die Kräfte des Marktes ausgerichtet ist.
Okay.
Das ist vielleicht auch so ein Problem, der Emissionshandel, der da genannt wird. Das klingt so wie eine Maßnahme unter vielen. Aus meiner Sicht müsste man das ganze Ding vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, der CO2-Preis soll das Leitinstrument werden. Damit kriegen wir nicht alle Emissionen gemindert, aber einen großen Teil. Und dann gucken wir, welche Maßnahmen wir noch zusätzlich brauchen. Das wäre eigentlich der richtige Ansatz. Und hier habe ich das Gefühl, ist der Ansatz andersherum gewählt. Es wird ein riesiges Maßnahmenpaket von Förderprogrammen, Finanzierungsprogrammen vorgeschlagen, wo es eigentlich keine Abschätzung gibt, was diese Maßnahmen im Moment an CO2-Minderungen bringen, was sie kosten. Und dann kommt auch noch ein Emissionshandel, bei dem die Randbedingungen fehlen. Also im Moment habe ich das Gefühl, ist das noch sehr, sehr breit gedacht. Und ich würde mir umgekehrt wünschen, sozusagen die marktwirtschaftliche Linie da als übergeordneten Rahmen festzuzurren.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Gibt es beim Konzept der CDU eigentlich auch wichtige Hebel, die ganz außen vorgelassen sind?
Na, was mich so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass die Elektromobilität in dem Papier nicht besonders prominent genannt wird. Also es sind Einzelmaßnahmen im Verkehrssektor, die dann in Richtung Wasserstofftechnologien gehen oder sogenanntes Power-to-X, also wo man aus überschüssigem Strom andere Treibstoffe herstellt, synthetische Treibstoffe. Und das steht da ganz vorne, obwohl wir eigentlich wissen, dass die noch nicht so weit sind. Ja, also wenn wir an den Turbo denken, der gezündet werden soll, dann kann man mit denen keinen Turbo zünden, weil die noch nicht so weit sind und weil sie auch relativ teuer sind. Und da frage ich mich schon, was sagt die Union denn zur Elektromobilität?
Klimaschutz wird ja oft verbunden mit Verzicht, zumindest wenn man sich mal so die öffentliche Debatte anguckt. Und damit verbindet man jetzt ja nicht unbedingt was Positives. Die Kunst besteht auch eigentlich darin zu zeigen, man verliert nichts am Ende, sondern man gewinnt etwas. Wie kann das eigentlich funktionieren?
Ja, auch da kann der CO2-Preis unterstützend helfen, weil der CO2-Preis gibt Ihnen ein Signal, in welchen Produkten zum Beispiel viel CO2 steckt. Das ist ja eine Überforderung für jeden Konsumenten, wenn er das immer selber entscheiden muss im Supermarkt. Das heißt, ein CO2-Preis gibt Ihnen dafür eine Richtschnur. Ein teureres Produkt hat dann mehr CO2. Und der Effekt ist eben, dass der Staat Einnahmen generiert durch diesen CO2-Preis, die dann auch wieder zurückverteilt werden können auf die Bevölkerung, zurück zu den Haushalten, sodass die möglicherweise steigenden Preise sozial abgefedert werden. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Ansatz, weil wir dürfen nicht Klimaschutz machen auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit.
Emissionshandel für CO2, generell eine gute Idee, sagt Brigitte Knopp vom Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin. Allerdings bleiben ihr die Pläne zum Klimaschutz, die Union heute vorgestellt hat, immer noch zu unkonkret.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach den Angriffen auf zwei saudische Ölanlagen ist die Lage am Golf noch angespannter als schon vorher. Die USA und der Iran drohen sich gegenseitig mit Krieg. Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion. Weiß man inzwischen mehr darüber, wer hinter dem Drohnenangriff auf diese saudischen Ölanlagen steckt?
Das ist immer noch nicht klar. Die USA haben heute im UNO-Sicherheitsrat nochmal ihre Sicht wiederholt, dass Saudi-Arabiens Erzfeind Iran für die Angriffe verantwortlich ist, was der Iran zurückweist. Reklamiert werden die Angriffe von den Houthi-Rebellen im Jemen, die vom Iran politisch und militärisch unterstützt werden. Die Houthi haben schon mehrfach Raketen- und Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien verübt, auch schon mal einen anderen Angriff auf ein Ölfeld, den sie reklamiert haben. Aber bisher war das Ganze noch nicht so weit nach Saudi-Arabien hinein. Und heute haben die Houthi Saudi-Arabien nochmal gedroht, dass sie einen langen Arm hätten und dass weitere Angriffe auf Ölanlagen folgen könnten.
Was sagt denn Saudi-Arabien dazu?
Also da läuft noch eine Untersuchung und das saudische Königshaus ist bisher sehr still. Es hat sich aber ein Sprecher der saudischen Militärkoalition geäußert, die im Jemen Krieg führt. Und der sagt, es deute alles darauf hin, dass die Drohnen aus dem Iran stammten und dass es zweifelhaft sei, dass die Angriffe von jemenitischem Boden aus gestartet worden seien. Ähnlich haben auch schon die USA argumentiert und Satellitenbilder als Beweise vorgelegt und das Muster der Zerstörung auf diesen Bildern soll belegen, dass die Angriffe nicht aus dem Jemen gekommen sein können. Aber man muss sagen, richtige Beweise sind das nicht und deswegen kommt auch bisher die UNO zu der Einschätzung. Es ist bisher unklar, wer hinter dem Drohnenangriff steckt und der UNO-Gesandte für den Jemen hat zu Friedensgesprächen aufgerufen und auch viele andere Länder warnen vor vorschnellen Reaktionen und vor einem Krieg.
Wie schlimm haben diese Angriffe denn jetzt die saudische Ölproduktion getroffen?
Also erstmal haben sie die saudische Ölproduktion halbiert, aber wie die Langzeitauswirkungen aussehen, ist noch nicht klar. Da halten sich die Saudis mit Informationen auch bedeckt. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert zwei anonyme Quellen aus dem Umfeld des saudischen Ölkonzerns Aramco und die sagen, dass es eher Monate als Wochen dauern wird, bis die Ölförderung wieder normal läuft. Insgesamt geht es um 5% der weltweiten Ölproduktion.
Welche Folgen hat das für den Ölpreis?
Der ist heute am ersten Handelstag nach den Angriffen stark raufgegangen. Teilweise richtig hoch geschossen, so hoch, wie er seit dem Golfkrieg Anfang der 90er Jahre nicht mehr war. Dann hat sich das Ganze aber beruhigt. Der Preis ist wieder etwas runtergegangen, auch weil mehrere Länder gesagt haben, dass sie strategische Ölreserven freigeben wollen. Im Moment zum Anschluss liegt der Ölpreis nur um rund 10% höher als normal.
Wird es auch Folgen haben für Deutschland?
Also der Heizölpreis ist heute tatsächlich erstmal gestiegen, ein paar Cent nach oben. Aber der Mineralölwirtschaftsverband sagt, Engpässe bei Benzin, bei Kerosin oder bei Heizöl müssen wir nicht befürchten, weil Deutschland weniger als 2% seiner Ölimporte aus Saudi-Arabien bekommt. Das sieht auch das Bundeswirtschaftsministerium so, sagt, bisher gibt es kein Problem für die Versorgungssicherheit und deswegen sei auch nicht geplant, dass man Ölreserven anzapft. Und an den Tankstellen, muss man sagen, gab es bisher auch noch keinen sehr großen Preissprung.
Nach den Drohnenangriffen auf zwei saudische Ölanlagen ist immer noch nicht sicher, wer dahinter steckt. Aktuelle Infos dazu von Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Klingt doch erstmal gut. Die Abi-Noten werden immer besser. Also es gibt mehr Leute, die irgendeinen Einserschnitt machen, 1, irgendwas oder vielleicht auch eine glatte 1. 2008 hatte das nur jeder Fünfte, 2018 dann jeder Vierte. Okay, kann man sich natürlich fragen, woran liegt's? Vielleicht daran, dass Schülerinnen und Schüler einfach immer schlauer werden. Ja, es kann natürlich auch sein, dass die Qualität der Leistung, die da abgefragt wird, nicht mehr so hoch ist. Freude beim Hochschulverband ist eher verhalten. Der sieht es kritisch, spricht sogar von einer Noteninflation in Deutschland. Tja, wie ist es denn nun? Pascal Fischer aus unserem Team kann euch mehr sagen zum besseren Abischnitt. Pascal, wie sehen die Zahlen denn aus?
Im Großen und Ganzen so, dass es quer durch die Bundesländer mehr Einser-Abis gibt. Das hat die Rheinische Post in einer Umfrage herausgefunden in den Bundesländern. Und zwar gibt es ziemlich viel mehr als vor 10 Jahren diese Einser-Abis. Spitzenreiter ist Thüringen, fast 38% dort mit Einser-Abi unterwegs. Vor 10 Jahren noch etwas über 30%. In Sachsen fast 35%, gestiegen von mehr als 22%. Und das Schlusslicht ist Schleswig-Holstein mit nur etwas über 17%. Super Abi. Aber auch dort ist der Anteil leicht gestiegen.
Also es ist keine Ausnahme.
Ja, es gibt eine Ausnahme in einem Bundesland, das ist Baden-Württemberg. Da ist der Anteil leicht gesunken von damals 25,6% auf nun 24%.
Was ist denn jetzt mit dieser Diagnose vom Hochschulverband? Also Noteninflation, das klingt ja schon etwas dramatisch.
Naja, von den nackten Zahlen her ist erstmal klar, ja, es gibt mehr gute Abis. Aber die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, eigentlich haben sich die Jugendlichen geändert, anstatt dass das Abi verwässert worden sei. Ilka Hoffmann von der GEW, die findet...
Ich erlebe viele Jugendliche, junge Menschen als sehr zielstrebig, als sehr ehrgeizig und auch sehr fokussiert. Und das ist anders als noch in unserer Generation, wo es eh zu viele von uns gab in den 60er, 70er Jahren und man sich da nicht so einen Kopf gemacht hat.
Ja, 60er, 70er, seitdem gibt es nämlich diese Klagen über diese sogenannte Noteninflation schon.
Heißt das, das ist so ein Ding von früher war alles besser und besonders die eben aus der Generation 60er, 70er Jahre, die schimpfen jetzt rum oder was?
Naja, Ilka Hoffmann sagt, man übersieht dabei auch viele Veränderungen im Schulsystem, wenn da gemeckert wird. Früher wollte das Gymnasium prinzipiell Leute wirklich aussieben. Heute will die Politik möglichst breiten Schichten ein Abitur ermöglichen, weil das eben viele Berufswege eröffnet. Denken wir das mal weiter. Mehr Abiturienten heißt gleich mehr Leute, die näher am Bevölkerungsdurchschnitt sind dann dabei. Heißt, die wirklich besseren Abiturienten knubbeln sich alle dann in dieser Leistungsspitze mit Einser-Abis.
Also das heißt, mit dieser sogenannten Noteninflation, das stimmt dann auch nicht so richtig.
Ja, der Deutsche Hochschulverband meint wiederum, der hat da einen Vergleich, den Wissensstand der Erstsemester, an dem kann man das wirklich sehen, ob da jetzt was besser oder schlechter geworden ist oder gleich geblieben ist. Das sagt zumindest Matthias Jaroch vom Deutschen Hochschulverband.
Oftmals fehlt es in Grundkenntnissen der Mathematik. Es gibt auch Schwierigkeiten beim Textverständnis, in der Rechtschreibung. Und insofern stellt sich die Frage natürlich, welche Aussagekraft das Abitur heute noch hat.
Ja, die Erstsemester bringt es nicht mehr so ganz. Er hat mir auch ein bisschen sarkastisch dann gesagt, natürlich könnte es sein, dass die allgemeine Intelligenz steigt oder langsam steigt, aber eben nicht so schnell, wie die Einser-Abis jetzt gerade zunehmen.
Was heißt das denn dann? Die Noten werden ein bisschen lascher vergeben?
Ja, Matthias Jaroch sagt, ja. Und der klagt dann gleich auch weiter, die Standards seien abgesenkt worden. Du kannst zum Beispiel eine Prüfung bestehen in der Schule, wenn du weniger als die Hälfte der Punkte hast.
Was ist eigentlich so schlimm? Also ich meine, Einser-Abiturienten zeigen ja trotzdem, dass sie einfach doch auch in vielen anderen Bereichen eine gute Leistung erbracht haben müssen. Ist doch eigentlich okay.
Ja, klar, aber wenn wir jetzt mal logisch nachdenken, dann heißt das auch, an der Spitze knubbeln sich eben ganz viele Leute. Und dass du dann den Super-Abiturienten nicht von den guten Abiturienten unterscheiden kannst, ist ein Problem. Medizin kannst du nur noch mit 1,0 studieren, nicht mehr mit 1,5. Das ist schon hart. Und zweitens gaukelst du mit laschen Noten allen Schülerinnen irgendwie Fähigkeiten vor, nur weil der Lehrer vielleicht ihnen gute Lebenschancen mitgeben wollte, meint Matthias Jaroch vom Deutschen Hochschulverband.
Aber man tut ihnen damit vielleicht auch nicht unbedingt einen Gefallen, weil sie sozusagen nicht leistungsgerecht beurteilt werden und dann in der nächsten Qualifikationsstufe oftmals auf Schwierigkeiten stoßen, die sie dann vielleicht auch manchmal nicht meistern können.
Also ganz konkret, da studiert einer BWL, der scheitert dann, der sattelt um auf eine kaufmännische Lehre, ist zufrieden, ist am Ende besser, aber er hat halt 1-2 Jahre seines Lebens verloren. Deshalb lieber härtere, klarere Maßstäbe, fordert der Deutsche Hochschulverband.
Was sich hinter dem besseren oder gestiegenen 1er-Abi-Schnitt insgesamt in Deutschland verbirgt, was die Zahlen sagen. Pascal Fischer hatte die Infos für euch in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Millionen Menschen und jeder wäre froh, wenn es endlich eine friedliche Lösung geben würde. 3 Millionen Menschen leben in Idlib im Nordwesten von Syrien an der Grenze zur Türkei und jeder zweite, der dort lebt, ist geflüchtet vor den Kämpfen, die sich die syrische Armee und die Dschihadisten liefern. Die syrische Armee will eben dieses Gebiet Idlib kontrollieren, aber de facto haben die Dschihadisten das Sagen. Heute treffen sich die Präsidenten von Russland, der Türkei und dem Iran zu einem Syrien-Gipfel, um eben zu beraten, wie es dort weitergehen soll, ob es vielleicht doch noch eine friedliche Lösung geben kann. Und das lassen wir uns nochmal einordnen von der Journalistin Christine Hellberg. Die beobachtet das, was in Syrien passiert, schon seit mehreren Jahren. Frau Hellberg, die syrischen Regierungstruppen dringen ja seit April nach Idlib vor. Sie werden von Russland unterstützt. Warum ist Präsident Assad dieses Gebiet so wichtig?
Nun, der syrische Präsident Assad hat ja festgelegt, dass er das gesamte syrische Staatsgebiet zurückerobern möchte. Das ist ihm andernorts ja auch schon gelungen, in Aleppo, in den Vororten von Damaskus, im Süden. Und jetzt fehlt eben noch diese letzte Bastion, die von Rebellen gehalten wird, eben vor allem extremistischen Rebellen in dem Fall. Und er möchte eben die Provinz haben, er möchte das Land haben, aber am besten ohne die Menschen, die dort leben. Denn das sind eben überwiegend seine Gegner, die sich mal gegen sein Regime erhoben haben. Und was ihn auch interessiert in Idlib, sind zwei Autobahnen, die ganz wichtig sind. Das ist die M5-Autobahn, die verbindet nämlich Aleppo mit der Hauptstadt Damaskus, also von Nord nach Süd. Und die M4-Autobahn, die Aleppo verbindet mit der Küste. Die beiden will er also auf jeden Fall unter seine Kontrolle bringen und deswegen rücken eben die Regimetruppen weiter Richtung Norden vor.
Sie haben gerade schon die Menschen erwähnt, die eben in dieser Region leben. Das heißt, die könnten unter Assad dort nicht bleiben?
Nein, fast die Hälfte dieser Menschen sind ja schon von anderen Orten vertrieben worden, als Assad deren Heimatregion zurückerobert hat. Das heißt, die haben sich schon mal entschieden, zu fliehen und nicht zu bleiben unter Assad, weil es für sie einfach gefährlich ist. Das sind Leute, die haben demonstriert gegen das Regime. Das sind Leute, die haben in der oppositionellen Verwaltung damals gearbeitet, lokale Räte kontrolliert, Ärzte, die verletzte Demonstranten behandelt haben, Aktivisten, die Radiosender betrieben haben, Frauenzentren gegründet haben und natürlich auch Zehntausende von Kämpfern. Das ist richtig, aber es leben eben nicht nur Dschihadisten in Idlib, sondern überwiegend Zivilisten. Das muss man auch immer wieder betonen. Die können nicht unter Assad bleiben. Das ist für sie gefährlich. Ihnen drohen Verhaftungen, Verfolgung, Folter in den Gefängnissen und deswegen sitzen sie dort eben in der Falle. Und wir sehen ja auch zunehmend Proteste an der Grenze, weil die Situation dramatisch ist. Die Leute sind ja teilweise noch unter freiem Himmel. Die haben nur Plastikplanen als Schutz. Der Winter naht und deswegen sehen wir Hunderte von Menschen, die immer wieder an der Grenze auch demonstrieren und sagen, entweder ihr schützt uns in Idlib oder ihr müsst diese Grenze öffnen, damit wir nach Europa weiterziehen können. Das sind ganz klar die Forderungen.
Was will denn die Türkei eigentlich?
Nun, Präsident Erdogan hat ja schon 3,6 Millionen Syrer aufgenommen und die Stimmung in der Türkei kippt. Da wenden sich die Leute zunehmend auch gegen die Syrer, auch wegen der Wirtschaftskrise. Die Syrer werden dann als Sündenböcke gerne benutzt. Und Präsident Erdogan möchte jetzt gerne möglichst viele Syrer möglichst schnell zurückschicken. Und dafür plant er eine Pufferzone oder eine Sicherheitszone weiter östlich in den Kurdengebieten Syriens. Dort möchte er also eine Zone einrichten und dort 1 Million Syrer ansiedeln. Das soll auch die Europäische Union möglichst finanzieren. Er spricht dann davon, dass er den Syrern dort Häuser mit Garten baut, ja, und die Leute dorthin bringt, um sie eben loszuwerden aus der Türkei.
Und könnte das funktionieren? Also Syrer dann in die Kurdengebiete?
Nun, die Kurden sind auch Führer in dieser Ecke, das ist schon richtig. Aber das wäre tatsächlich eine sehr problematische Entwicklung, denn das würde natürlich die demografische Zusammensetzung in diesem Gebiet total verändern. Und diese kurdischen Bevölkerungszentren, die da an der Grenze liegen, sind eben überwiegend kurdisch. Und wenn man jetzt 1 Million Araber dort ansiedelt, dann ist das natürlich für das gesellschaftliche Zusammenleben und Aussöhnung und friedliches Miteinander ganz und gar nicht hilfreich, sondern würde wahrscheinlich weitere offene Rechnungen und weiteres Misstrauen und auch Hass schaffen. Also daran sollte sich die Europäische Union nicht beteiligen, an einer solchen Umsiedlung.
Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also die syrischen Regierungstruppen wollen die Region Idlib besetzen. Die Türkei will nicht noch mehr syrische Flüchtlinge aufnehmen. Was ist denn Ihre Einschätzung? Also könnten die Teilnehmer auf diesem Gipfel da jetzt tatsächlich eine Lösung finden oder ist das nahezu nicht möglich?
Ich denke, man wird sich nicht offiziell auf einen Kompromiss einigen und deswegen wird das passieren, was in Syrien immer passiert. Es gibt schöne Worte, es gibt das Beschwören von politischen Lösungen und dann gibt es die Fakten am Boden. Und was passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten, ist, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, einfach Assad gewähren lässt, bis er diese beiden Autobahnen kontrolliert, also alles strategisch Wichtige in Idlib zurückerobert. Die Menschen werden weiter nach Norden vertrieben, sie werden stranden an der Grenze. Erdogan wird darauf bestehen, die Grenze dicht zu lassen und insofern sitzen dann die Menschen in einer Art Schutzzone oder auch Freiluftgefängnis, je nach Perspektive, fest. Sie sind abgeschnitten vom übrigen Syrien, sie sind komplett abhängig von der Türkei und der Versorgung aus der Türkei und das ist natürlich nicht wirklich eine Perspektive, die von Dauer ist, zumal ja dort zehntausende Kämpfer auch mit eingesperrt sind, die dann wieder um Macht konkurrieren. Also das ist sehr problematisch, das ist keine Lösung, das ist aber das, was sich abzeichnet und da ist dann schon die internationale Gemeinschaft auch gefordert, zumindest humanitär den Menschen dort besser zu helfen.
Heute gibt es einen Syrien-Gipfel, da treffen sich die Präsidenten von Russland, der Türkei und dem Iran. Einschätzungen dazu habt ihr bekommen von Christine Hellberg, Journalistin und lange Jahre schon Beobachterin vom Syrien und dem Konflikt dort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ein paar Sachen, die sind schöner oder die klappen besser, kann man besser genießen, wenn man sie zusammen macht. Sich verliebt angucken, Autoscooter fahren, Kastanien sammeln oder lernen. Ja, lernen für Klausuren und so. Alleine lernen, na, ist doof, ne? Kann man mit niemandem Pause machen. Niemand leidet mit, wenn man irgendwas nicht versteht. Falls euch das doch passieren sollte, dass ihr alleine lernen müsst, dann besorgt euch doch einfach virtuelle Mitstudierende. Ja, die gibt es. Gar nicht so schwer, die zu finden. Also das sind im Endeffekt Menschen, die filmen sich selbst beim Lernen und ihr könnt euch dann angucken, was die da so machen beim Lernen, konzentriert gucken meistens und gleichzeitig könnt ihr dann für eure eigene Klausur büffeln. Aber mal ehrlich, was soll denn das bringen? Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat das für euch recherchiert und sich dafür natürlich auch ein paar dieser Videos angeguckt.
Hey there guys, welcome to a little real-time study with me, filmed on my phone.
Hope that this will motivate you to get some stuff done.
This is the perfect kind of video if you want to study along with me. So if you have some stuff to get done, put me in the background.
Anyways, okay, it's go time. No more looking back.
Study with Me heißen die Videos, in denen meist Studentinnen sich selbst filmen, wie sie gerade lernen. Sie sitzen vor einem Haufen Bücher oder ihrem Laptop, blättern Seiten um, hacken in ihre Tastaturen und trinken zwischendurch mal einen Schluck Wasser. Sonst passiert eigentlich nichts. Eine Stunde lang, zwei Stunden lang oder auch mal 8 Stunden lang. Wer mitlernen will, lässt einfach das Video laufen und setzt sich parallel an den eigenen Stoff.
Aber jetzt jemand Fremden beim Lernen zugucken, würde mich jetzt nicht besonders motivieren, denke ich.
Ich frage nach vor der Bibliothek der Uni Köln. Hier sind gerade ziemlich viele Studierende unterwegs, die selbst für Klausuren lernen oder an ihren Abschlussarbeiten schreiben.
Wenn ich da aber meinen Laptop aufklappe und mir so ein YouTube-Video anschaue, dann habe ich ja die generelle Stimmung in der Bib nicht.
Ich persönlich würde es halt doch vorziehen, mit anderen Leuten in der Bibliothek zu lernen, um da auch gegebenenfalls sich austauschen zu können.
Ich glaube, das würde mich eher ablenken, als dass ich letztendlich mich besser konzentrieren kann, wenn ich da jemandem zugucke, wie er lernt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das in irgendeiner Art und Weise helfen würde.
Die virtuellen Lernbuddies bieten also nicht das gleiche wie die echten Kommilitonen. Trotzdem haben manche Study With Me Videos mehrere hunderttausend oder sogar Millionen Klicks bei YouTube.
Das ist natürlich grundsätzlich erstmal ein Bedürfnis, das ich sehr gut verstehen kann, um sich nicht so alleine zu fühlen und auch so ein bisschen die Verpflichtung zu haben, wenn man sieht, der andere lernt, dann lerne ich auch.
Das ist Jürgen Möller, Pädagoge und Betreiber einer privaten Lernberatung. Er glaubt, dass sich manche Studenten den Weg zur Bibliothek ersparen und sich mit den Videos die Uni-Atmosphäre ein bisschen nach Hause holen wollen.
Nur muss man sich immer vergegenwärtigen, sobald ein Bildschirm angeschaltet wird, ist die Aufmerksamkeit geteilt. Und sobald die Aufmerksamkeit geteilt ist, hat das natürlich unmittelbaren Einfluss auf meine Konzentration.
Als Lernmotivation, also als Grund, um sich überhaupt erstmal hinzusetzen und was zu tun, können die Videos schon funktionieren, sagt Jürgen Möller.
Aber die reine Konzentrationsfähigkeit, die wird damit nicht erhöht, eher sogar gestört.
Zum besseren Konzentrieren beim Lernen und Arbeiten gibt es dafür eine Menge andere Methoden. Natürlich sowas wie Ruhe und Stille am Lernort.
Ja, Oropax sind schon echt gut, weil man dann wirklich gar nichts mehr hört.
WhatsApp, Instagram und den ganzen Rest verbannen.
Handy weg auf jeden Fall.
Und alles, was wir neben dem Lernen sonst noch so erledigen müssen, Wohnung putzen, einkaufen gehen, natürlich nicht direkt machen und sich damit ablenken lassen, sondern auf eine spezielle Liste schreiben.
Ich nenne das immer die Das-mache-ich-später-Liste. Das heißt, wenn mich den Gedanken beschäftigen, dass ich sie einmal aufschreibe, damit habe ich meinem Gehirn das Signal gegeben, ja, ich beschäftige mich später damit. Du kannst beruhig dich jetzt erstmal auf die Arbeit, auf das Lernen konzentrieren. Und das hilft tatsächlich dabei, sich besser fokussieren zu können und innere Störfaktoren abzustellen.
Und dann gibt es natürlich noch ganz persönliche Lerntricks. So wie die von Mohamed, Student für Rohstoffingenieurwesen an der Uni Aachen.
Ich bin großer Anime-Fan.
Und deshalb hört er beim Lernen gern mal den Soundtrack seiner Lieblingsserie.
Die wichtigsten sind halt so, wenn es halt so quasi so Endkämpfen kommt. Ne?
Ah, das okay, kennt man also dramatische Musik.
Genau. Ja. Die steigert sich dann halt auch immer und wird dann halt sehr dramatisch und ist dann halt auch irgendwann richtig aggressiv. Und das ist halt der Punkt, wo ich mir dann denke, okay, jetzt kannst du Vollgas geben, breche dann die Musik ab und versuche dann meinen ganzen Fokus aufs Lernen zu richten.
Anderen beim Lernen zugucken. Kann wohl helfen, ist aber vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Soll ich dir mal sagen, wie ich gelernt habe früher, Pascal?
Erzähl.
Ich erzähle es euch natürlich auch gerne. Ich habe immer mit Musik gelernt. Ne? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Theorien. So nach dem Motto, auf gar keinen Fall, das lenkt total ab. Ich konnte mich immer mega konzentrieren, wenn im Hintergrund Musik gelaufen ist.
Auch mit Gesang?
Auch mit allem.
Wow.
Ja, immer schön Popmusik. Ja, das war mein Leben, Lernen und Popmusik, ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.